Und da sind wir schon wieder mit dem Lauschangriff FC, Folge 5, ein kleines Jubiläum. Grüße gehen nach oben an Franz Beckenbauer. Die Bayern spielen ja inzwischen in der Allianz Arena auch am, ach Gott, ist es jetzt Franz Beckenbauer Weg oder Platz 5? Ich bin so ein Amateur, dann merke ich mir immer die Sachen nicht. Egal, Franz Beckenbauer 5, das ist das, was zählt. Eine ähnlich große Legende ist er natürlich noch nicht im deutschen Fußball, aber er arbeitet dran, eine zu werden. Jan Platte!
Schmieso, ich glaube, es ist der Franz Beckenbauer Platz, wenn ich das richtig erinnere. Und dass an Franz keiner ranreicht, versteht sich ja wohl von selbst. Und die Legende hier, die bist ja wohl du bei allem, was du wieder mal unter einen Hut bekommst. Bist du einigermaßen, du siehst jedenfalls so aus einigermaßen ausgeschlafen, denn du hast das Mikro ausgemacht gestern Nacht um 2.30 Uhr oder wann?
Ja, das war, und ich hatte ja noch ein Killerspiel, aber das schlabbern wir natürlich so ein bisschen, aber in der NFL war einiges los und du stellst schon die richtige Frage. Ich sage dir wirklich, Jan, vielleicht wäre sogar ich älter. Ja, vielleicht ist das Kind im Kind im Kind dann doch, eins ist irgendwie jetzt gegangen und wird durch einen älteren Mann ersetzt. Und ich hatte gestern das erste Mal den Gedanken, boah, eigentlich doch ganz geil, dass ich immer das 19-Uhr-Spiel mache und nicht so verwaschen hier, dir meine verschlafene Fratze mit ungemachten Haaren entgegenhalten zu müssen. Obwohl es ja schon Montag 12.15 Uhr ist. Für mich fühlt sich schon wieder an, als hätten wir 9.30 Uhr. Ich sag's dir, wie es ist. Aber du siehst dafür umso fresher aus.
Das sagt der Richtige. Du, ja, lassen wir das. Kommen wir zum Fußball.
Ja.
Hast du ein bisschen was mitgekriegt?
Ich bereite dir die Bühne, weil du hast deutlich mehr geguckt, als ich habe.
Kriminell viel, wirklich. Ja. Es war absurd, was ich an Fußball geguckt habe, von Freitagabend bis spät am Sonntag. Also das ist Jahre her, dass ich so viel Fußball geguckt habe. In Summe wahrscheinlich 10 Spiele oder so.
Dann muss ich doch direkt mal so einsteigen, Jan. Was hat denn am allermeisten Spaß gemacht? Wer kriegt
Enzo
den Entertainment?
Enzo Mio hat mich komplett gekriegt. Also, was der VfB Stuttgart macht gegen den BVB, mal wieder, muss man sagen. Die haben letzte Saison auch alle 3 Spiele gegen Borussia Dortmund gewonnen und jetzt eben das erste wieder in dieser Bundesligaspielzeit. Das ist einfach nur herausragend gut.
Und Pokal war logischerweise das dritte, ne?
Genau.
Das ist jetzt kein Schmarrn erzähle, ja.
Und du, ich meine, die Absicht des BVB ist definitiv gewesen, mit Leuten wie Gerassi und Anton näher ranzukommen an den VfB Stuttgart. Aber man hat gestern gesehen, Schmieso, es ist ein ziemlich großer Vorsprung, den diese Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat gegenüber dem ja gerade erst frisch gestarteten Nuri Sahin beim BVB. Mhm. Auf der einen Seite so viele Fragezeichen und auf der anderen Seite eine so klare Spielidee. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder hat Lust, jeder hat wirklich Bock drauf. Man hört es auch in den Interviews nach dem Spiel. Also das ist schon beeindruckend, was der VfB Stuttgart da mal wieder auf den Platz gebracht hat. Und das nach einer etwas unglücklichen 1:3 Niederlage vorher in der Champions League bei Real Madrid.
Ja gut, aber sowas würde ich zum Beispiel immer rausnehmen, weil das zählt ja einfach nicht. Also ich gucke mir das gar nicht mehr an bei Real Madrid. Also natürlich habe ich das Spiel geguckt am Dienstag, das hat mich dann doch interessiert. Aber ich habe mir gedacht, ach, guck mal, Real mal wieder höchst unterlegen, Courtois mit 6 Wahnsinnsparaden und Real gewinnt das Spiel. Ja gut, dafür hätte ich nicht einschalten müssen. Das ist ja Real Champions League. What's the news here? Also das, was du jetzt so beschreibst für mich, ich konnte natürlich leider, das Spiel hätte ich schon verdammt gerne gesehen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, das hat mir ein bisschen wehgetan. Der Sonntag war, glaube ich, allgemein sehr unterhaltsam mit 7 Toren bei Leverkusen. Wolfsburg reden wir auch gleich noch drüber. Für mich hatte das einfach in der Zusammenfassung, die ich geguckt habe, eine unfassbare Leichtigkeit. Also das sah so easy aus. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn du es komplett gesehen hast, weil das kann man, finde ich, schwer rauslesen aus der Zusammenfassung, hatte das auch sowas von Rachegelüste? Also die Stuttgarter Fans gegen Waldemar Anton ja schon mal auf jeden Fall. Das hat man gehört. Aber hattest du auch das Gefühl, da ist so ein Verein auf einer Mission und sagt, so, ihr Penner habt versucht, uns leer zu kaufen. Jetzt wird mal geschrubbt hier.
Nee, das glaube ich nicht. Dafür ist das Geschäft auch einfach zu klar, Schmieso. Die Jungs standen ja dann auch nach dem 5-1 gemeinsam auf dem Platz und haben gequatscht. Gerassi, Anton, mit den ganzen alten Freunden da vom VfB. Auf Fanseite, du hast völlig recht, ist es was anderes gewesen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe Ton und Bild auch gleichzeitig angehabt von Arsenal bei Man City und habe tatsächlich weniger Ton von Stuttgart gegen Dortmund gehört, aber also Rachegelüste würde ich da überhaupt gar nicht reinpacken. Es ist einfach diese unfassbare Lust auf Fußball und das, finde ich, zeigt auch Schmizo, wie gut ein Trainerteam funktioniert, wenn du Leute wie Jamie Leveling auf ein neues Level hebst, weil Chris Führig saß auf der Bank, meine beiden Söhne sind Chris Führig-Fan und haben die ganze Zeit, wo ist der, wo ist der? Ja, wir waren mal in Stuttgart und da haben sie ihn irgendwie gesehen und haben sich in den Rhein verliebt, in fußballerischer Hinsicht und ja, der saß halt bis Minute, ich weiß nicht was, 80 auf der Bank und Jamie Leveling spielt einen Fußball, den ihm viele, glaube ich, vorher nicht zugetraut hätten. Und ja, dann
da
ist Enzo Mio,
sorry
ganz kurz, ein Satz zu dem, der bei Bruno Labbadia gefühlt Ewigkeiten her, aber stimmt ja gar nicht, ist gar nicht so lange her, nochmal einen Winter, im Januar auf der Tribüne saß, weil er für ihn keine Verwendung hatte. Kurz später kam dann Sebastian Hoeneß und jetzt guckt ihr diesen Kerl an, was der vor allen Dingen auch mit Borussia Dortmund macht. Und das ist die Mischung aus der absoluten Freude, zusammen Fußball zu spielen und der Bereitschaft, füreinander jeden Weg zu gehen. Und so doof es klingt, so floskelig, wie das rüberkommt, es ist ganz vieles, was Stuttgart hat, worauf der BVB total neidisch blickt. Also, das geht ja gar nicht anders. Denn bei Borussia Dortmund, Schmizo, frage ich mich weiterhin, was ist der Plan? Mit aller Vorsicht natürlich des frühen Zeitpunkts in der Saison. Aber Sabitzer auf rechts, der neulich öffentlich gesagt hat, ist nicht meine Lieblingsposition.
Mag er nicht.
Schlotterbeck, Linksverteidiger, bevor dann umgestellt wurde, wieder auf Dreierkette. Ja. Und ich meine, Nuri Sahin saß ja letztes Jahr auch in der Rückrunde auf der Bank und hat gesehen, wer hat wo gut funktioniert. Und du hast ein paar Mal über Schlotterbeck gesprochen, wie super der das in der Rückrunde gemacht hat. Sabitzer, mit der beste Spieler hinten raus beim BVB gewesen, auf der Position, die er liebt.
Du?
Und jetzt spielen die da, wo es ihnen so medium Spaß macht, würde ich sagen. Und grundsätzlich, Sebastian Kehl hat es, glaube ich, dann für alle treffend formuliert, das ist nicht unser Anspruch.
Und dann haben wir ja, haben wir nicht letzte Woche drüber geredet, dass ich meinte, ich fand das geil, dass der BVB gegen einen in Anführungszeichen kleineren Gegner, Matcher und Groß, die Spielstärke im Zentrum bringt. Heidenheim war das ja. Ich meine, das Spiel hätten wir besprochen. Ja. Da sage ich halt dann ganz ehrlich, und ich weiß, da mache ich es mir jetzt auch ein bisschen leicht nach dem, was ich gesehen habe, aber wenn ich an einen Emre Can, weil er das leichteste Beispiel ist, denke, ey, Jan, wie die da, und ich glaube, ich muss niemandem erzählen, da geht es mir genau wie dir, wie begeistert ich von diesen Stuttgartern bin. Aber wenn ich in der Endkonsequenz mir dann die Tore angucke, und ja, da liegt immer ein geiler taktischer Plan zugrunde, ich gucke auch in der Hinsicht sehr gerne Fußball, wenn ich mir dann mal nur die Tore angucke, was also vorher passiert ist, und ich mir angucke, was der BVB da zuordnungsmäßig einfach nur im entscheidenden Moment und zweikampfmäßig macht, dann denke ich mir, Leute, das kann nicht euer fucking Ernst sein. Also das hat doch auch nichts jetzt mit einem Trainerwechsel und wir sind noch auf der... Das ist einfach individuell, sorry, so schlecht. Also das sah teilweise, also ein Hühnerhaufen, alle rennen nach links, ach, da ist ja rechts alles frei, dann rennen wir jetzt darüber. Und Stuttgart guckt sich das an und denkt, ja geil, komm hier, lass die Kugel flippern und die rennen uns immer nur hinterher. Also das war beängstigend, weil wenn ich da nicht gewusst hätte, wer da spielt, hätte ich gesagt, oh ja, guck mal hier, Bundesligist macht einen Testligist gegen irgendwie einen, ja, also die Tore sahen für mich dramatisch aus. Was Dortmund da gemacht hat, das war absurd.
Ja,
du machst
sehr
so
gefreut.
Große Augen, muss ich
ja,
sagen.
Sehr gefreut hat sich. Ich habe nur überlegt, was haust du jetzt raus? Also auf welche Stufe stellst du den Auftritt des BVB in sportlicher Hinsicht in Stuttgart? Aber es gibt wenige, die dir widersprechen werden. Und wie frei kommt Maximilian Mittelstädt immer wieder aus dem Halbfeld und am Strafraumeck dann auch zum Flanken?
Ja,
auf Demirovic 2-0, dann bereitet er das 3-0 genauso vor, als Karasor den dann ablegt und Mio das Ding reinmacht. Sie waren hinten wirklich alle wahnsinnig schlecht bei Borussia Dortmund. Und davor waren sie nicht viel besser. Kehl hat, glaube ich, gesagt, er hat im Prinzip ganz wenige Leute gesehen, die ihm ausgestrahlt haben, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen will. Und letztendlich führt uns das, Schmizo, zurück zu Diskussionen, die du auch unter Edin Terzic hattest. Also das sind ja die gleichen Fragen, die da irgendwie durch den Raum schwirren. Und du denkst dir auch, okay, habt ihr einen Plan? Und wenn ja, welchen? Und warum kommt Jamie Gittens so spät rein? Warum spielt Sabitzer nicht auf seiner Lieblingsposition? Wie gesagt, es wird ja eine Idee gegeben haben. Aber ich glaube auch, das, was noch mehr hängen bleibt, neben der vielleicht dann nicht umgesetzten Idee, ist, dass die Kerle nicht füreinander gerannt haben und gekämpft haben. gerannt.
Was dann oft so platt klingt, ne? Aber das ist, es bleibt diese, weil du schon so das größere Bild ein bisschen anschiebst, es bleibt dieser Eindruck, an guten Tagen alles möglich, an schlechten Tagen alles unmöglich beim BVB, ne?
Und daran will sich irgendwie auch, zumindest in der Anfangsphase unter Sahin, nicht wirklich was ändern.
Ja.
Ja. Es gab ein anderes Spiel, auch am Sonntag. Du wirst ein paar Highlights gesehen haben. Es war ähnlich unterhaltsam, es war aber noch mal viel wilder, weil es eben
Moment,
nicht nur
aber
eine
Jan,
Mannschaft
war. Wir haben doch einen Plan entwickelt, was wir jetzt machen wollten. Wir wollten doch sagen, aber Leute, der BVB, es geht noch schlimmer. Es geht im Ruhrgebiet auch noch schlimmer.
Haben wir einen Plan gehabt? Ich erinnere mich vage.
Den Plan, kurz mal den Blick in die zweite Liga zu machen auf Schalke, war auch Wunsch von euch. Danke übrigens wie immer für ganz viele Nachrichten, Input, Meinungen zu diesem Podcast. Schreibt sehr, sehr gerne weiter, was euch so auf dem Herzen liegt, was ihr gerne habt. Zweite Liga, wir haben es beide auf dem Schirm, Leute. Ich gebe es ganz ehrlich zu, solange die NFL noch läuft, wird das schwer für mich, das intensiv zu verfolgen. Mal gucken, wann Jan neben seinen 48 Fußballverpflichtungen nochmal Zeit hat, weil Leute, was der auch gleich, wir werden auch gleich über Premier League reden, da hat er leider auch mehr geguckt als ich, deutlich mehr. Also wir müssen mal gucken, aber wir müssen einmal kurz den Sprung in die zweite Liga zu Schalke machen, weil 3-0 vorne gegen Darmstadt, dann fällt der Strom aus, weil die Rechnungen offensichtlich wieder nicht bezahlt werden. Okay, das war jetzt böse, das stimmt nicht, aber da war irgendwie, das passt halt dann noch ins Bild, dass zwei Tore im TV nicht zu sehen sind, weil der Strom in Gelsenkirchen ausfällt und dann verlierst du das Ding ultra dämlich. Nach 3-0-Führung lässt sie wieder ran, die Darmstädter, mit einem Tor noch vor, mit einem Gegentor vor der Pause. Du gehst am Ende 3-5 unter. Karel Gerrards ist Geschichte. Der Trainer ist weg. Der Stabilität da irgendwie nie. Der hat so Upside versprochen. So, da könnte ganz viel gehen, aber er hat die Basis nie gelegt irgendwie. Der ist weg. Marc Wilmots muss auch gehen. Es sind ja eh schon die ganzen alten Granden, so Asamoah und Co. im Sommer gegangen worden. Also Schalke wird jetzt ein ganz anderes Schalke und man muss nur auf die Tabelle gucken. Platz 16 ist es gerade schon wieder. Dann weiß man, da muss jetzt auch was passieren. Also Ben Manga ist wahrscheinlich die Hoffnung, der Kaderplaner, der ja bei Frankfurt schon ganz geile Sachen gemacht hat. Ich bin mal gespannt, ob er das auf Schalke annähernd wiederholen kann.
Dort unter anderem mit Freddy Bobic einen herausragenden Job gemacht, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe den Vorlauf gesehen, nur von Schalke und dann am Ende auch die Highlights, aber nicht das Spiel. Und es war, meine ich, Rüdiger Abramczyk im Vorlauf, eine Schalke-Legende, die wir alle nicht haben spielen sehen. Aber man sah es ihm an, Schmizo. Er hätte gern ein bisschen Hoffnung und hätte Lust, dass sich da wieder was zum Positiven entwickelt. Aber ich glaube, die ist gerade nicht so wahnsinnig berechtigt. Aber ich bin auch viel zu weit weg, um da irgendwie mir auch nur eine halbschlaue Meinung zu bilden. Aber ich muss ehrlich sagen, es tut so ein Stück weit weh, weil Schalke, ich hatte das Vergnügen, da ein paar Mal sein zu dürfen, Spiele zu kommentieren, mit denen auch auf Reisen sein zu dürfen in der Champions League. Aber wenn du das jetzt siehst, diesen Ist-Zustand, böse.
Ganz brutal, ja. Also hoch talentierte Offensive mit Karaman und Co., aber hinten alles offen. Dass wir noch schnell einmal durchrennen. Wie gesagt, Leute, wir versprechen ein bisschen mehr Tiefe zur zweiten Liga im Laufe der Saison. Köln ganz lange überragend gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Fängt sich in der 95. dann aber in Düsseldorf noch das 2-2 und hat dann wieder nur so ein maximal halbgutes Gefühl aus dem Spiel, steht genau in der Mitte der Tabelle jetzt. Und der HSV hat die Geschichte ziemlich, ich meine, es war Davy Selke sogar, ne? Apropos Köln, der macht, glaube ich, gegen Lautern ganz spät noch das 2-2 nach einem 0-2. Also es ist Düsseldorf, da setzt sich der Trend aus der letzten Saison so ein bisschen fort. Da scheint was zu gehen. Beim HSV hoffe ich es immer noch. Bei Köln, obwohl die so viele mitgenommen haben, warten wir noch mal ein bisschen ab. Also die Hoffnung, dass die Traditionsvereine automatisch wieder nach oben schreiten in Liga 1, bewahrheitet sich eher nicht. Jetzt der Cut zurück. Der könnte natürlich von zweiter Liga zu Bayer Leverkusen kaum härter sein. Jan, den musst du jetzt hinkriegen.
Wir bleiben immerhin in NRW, würde ich sagen. Ja, jetzt, wo wir Köln hatten, wo wir Schalke hatten. Wir sind nicht so weit weg, vor allen Dingen vom FC. Geografisch zumindest nicht. Aber ja, was die Fußballqualität angeht, dann ist es schon eine ganz andere Nummer. Bayer Leverkusen gibt sich aber selber Rätsel auf, Schmizo, und auch auf die Gefahren, dass wir beide uns immer wieder holen auch. Das, was letzte Saison so herausragend geklappt hat, war A, natürlich das späte Tore schießen, also sie haben von Minute 1 bis 90 auch oder 90 plus irgendwas auch häufig guten Fußball gespielt, aber sie haben eben in dieser Zeit dann auch wenig zugelassen. Und das ist eben Granit Xhaka gewesen, der jetzt nochmal für alle sehr laut gesagt hat, dass es so bitte nicht weitergehen soll, weil die zwischenzeitlich so wahnsinnig naiv verteidigt haben, in Duelle gehen, wo du wirklich deutlich mehr im 1 gegen 1 zu verlieren, als zu gewinnen hast. Und dann gibt es Abschlüsse, die irgendwie auch an Radetzky vorbei, zwischen Swanberg zum 3-2 vor der Pause. Und es ist ein so wildes Hin und Her, dass man, finde ich, wenn man drauf guckt, so ein bisschen ja, mitleidet auch mit Xavi Alonso da draußen, der, glaube ich, einfach qua seiner Vita als Fußballer gerne so viel mehr Kontrolle hätte. Sie gewinnen das Ding. Hose runter. Wieder Hose auf 7:30 bei deinem Freund Boniface, der das ja neulich schon gemacht hat, als du es begleitet hast in Hoffenheim. Aber ey, was für eine Anstrengung für Bayer Moment, Leverkusen.
Ich möchte mich da mal jetzt Hose runter bei deinem Freund Boniface.
Du hast es doch beschrieben letztes Mal.
Ja, aber das kann man so jetzt auch nicht ganz stehen lassen. Ja, das klingt so, als würde ich da irgendwie mit drin hängen. Ich war einfach nur der Reporter zufällig, als er das erste Mal gemacht hat. Also, Jan, du schlupfst schon, finde ich, genau auf den richtigen Punkt hin, Kontrolle. Was war Xabi Alonso, der kontrollierendste Sechser seiner Zeit mit? Da gab es kaum größere Strategen. Ich nehme einen Gedanken von Didi Hamann mit, den er mir letztes Wochenende bei Sky zugeworfen hat, als wir über Leverkusen geredet haben, der mir gar nicht mehr aus dem Kopf geht, weil ich das so spannend fand. Und Didi sagt sogar, daran definiert er so ein Stück weit die ganze Leverkusener Saison. Alex Garcia, der Neue, und Granit Xhaka. Ist das nicht zugleich? Wollen die nicht beide den Ball? Wollen die nicht das Gleiche machen? Ich gucke mir das an, ich sehe, die haben schon wieder 3 Hütten kassiert. Palacios kommt in der 80. glaube ich. Andrich kommt gar nicht.
Nee.
Ist das nicht also will Alonso damit echt, ich muss so ein bisschen an Jogi Löw denken, der damals sagte nach dieser Katastrophen-WM, ich wollte den Ballbesitzfußball nochmal auf die Spitze treiben. So ein bisschen wirkt das ja. Guck dir allein diese Aufstellung an, ey. Garcia, Xhaka, davor Wirtz, Grimaldo. Noch eins weiter vorne, müssen wir gar nicht mehr drüber reden, ne? Aber das ist mit Ball so gut und so viel. Aber wer macht denn da die Andrich und Palacios Sachen? Das ist nicht die DNA von den anderen. Da bin ich echt gespannt. Also ich bin da merke ich wieder, wie messerscharf. Ja, ich weiß, Didi sagt alle manchmal Sachen, wo wir uns alle ein bisschen am Kopf kratzen. Ich habe auch schon die ein oder andere Sache mit ihm diskutiert, aber das war für mich wieder so ein scharfer Gedanke, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht.
Ich würde auch sagen, der hat viele gute Gedanken rund um den Fußball. Ich bin bei dir. Ich würde so gerne irgendwie auch dir widersprechen, weil Alex Garcia einfach so eine wahnsinnig gute Saison gespielt hat bei Girona und da aber im Prinzip auch in der Xhaka-Rolle war. Und warum 2 Xhakas? Das finde ich ist genau der Punkt, den du richtigerweise ansprichst, denn also hab 2 von denen, die dann auch nicht glänzen können, weil genau, sie sich zu ähnlich sind und weil sie dann möglicherweise auch nicht zu 100% sich wohlfühlen mit demjenigen an der Seite, haben beide einfach einen so unfassbar guten Blick für Spielsituationen, um Sachen aufzulösen, auch beide einfach die Typen, die dir sagen, wo es hingeht als Mitspieler, aber ja, Andrich und Palacios, die haben einfach fantastisch funktioniert. An der Seite von Granit Xhaka. Ja, und genau. Die bringen ja auch den Fußball-IQ mit, um dann auch in den Drucksituationen auf engstem Raum im Zentrum Lösungen zu finden. Ist ja nicht so, dass die dann unruhig geworden wären. Aber letztendlich holst du den Kerl und dann will Xavi Alonso ihn auch ranführen, spielen lassen. Das ist ja auch ganz normal. Eine Frage, die ganz viele Clubs gerade umtreibt. Wie viele Neuzugänge schaffen es denn in die Startformation? Und ja, ich habe auch gedacht, Mukiele auf Außen.
Ja, auch ein wilder Einstand. Ja, wilder Einstand. 2 Jahre jetzt in Paris gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Kennen wir noch früher aus Leipzig.
Belusion ja. Als Linksverteidiger, über den ich dir auch gar nicht so wahnsinnig viel ehrlicherweise erzählen kann.
Geht aber, mir genauso.
Aber ja, dann gibt es die Umstellung, meine ich, auch wieder auf Dreierkette. Und da ist auch so ein Hin und Her, so ein Ausprobieren. Das ist ja irgendwie ganz interessant, dass die in jedem Spiel in der Bundesliga, Schmizo, und seien wir ehrlich, also Hoffenheim war ja auch nah dran, das zweite Tor zu machen. Ein paar Zentimeter abseits von Berisha oder was das war letzte Woche. Ja, die kriegen in jedem Spiel zwei oder drei Gegentore gefühlt oder wirklich in der Bundesliga. Aber unter der Woche, kleiner Sprung in die Champions League, machen die mit Feyenoord, was sie wollen. Und es wirkt ein wenig so, als wenn die sich ganz besonders auf die Königsklasse konzentriert haben. Wolfsburg vielleicht nicht ganz ernst genommen haben vor dem Spiel, was da jetzt kommt. Am kommenden Samstag in München bei den Bayern.
Oh ja. Die Nagelprobe. Jetzt hast du schon genau, finde ich, die verbleibenden Themen für einen Bundesliga-Block noch angesprochen sozusagen. Ja, die Bayern gegen Bremen, das ist halt das komplette Gegenteil. Ne? Also viel wurde ja spekuliert über Kompanie und wenn das mal aber einer knackt, der richtig gut Fußball spielen kann. Nochmal, Jan, ich weiß, du hast mir vehement widersprochen, aber hier, Kiel hinten raus spielen und so. Werder spielt die erste Halbzeit gar nicht mit. 0-2 sieht noch im Rahmen aus. Werder versucht in Halbzeit zweimal kurz gegen die Bayern mitzuspielen und kriegt einfach in, was waren denn das? Das waren 10 Minuten oder so, kriegen sie einfach drei Schellen und aus einem 0-2 wird ein 0-5. Das ist schon brutal und ich meine, das war ja sogar, war das nicht so, sogar in Zahlen so alles zu, ja, Werder, wie viele Torschüsse hatte Werder Bremen in diesem Spiel? Hast du das gesehen?
Nee. Drei?
Null!
Null.
Sie hatten original null. Also und wenn, da bin ich schon gespannt. Also da muss sich Leverkusen massiv strecken oder die Bayern wieder einen ganz komischen Rückfall haben. Weil ja, bei allem, das waren nicht so tolle Gegner und so. Ey, die Bayern haben jetzt einfach 6, 9 und 5, macht 20 Tore in einer Woche rausgeballert und halt auch gerade mal 3 kassiert. Die haben gerade schon ein bisschen für mich die nächste Stufe gezündet.
Und das nehme ich so gerne auf, Schmizo, weil ich mit jemandem gesprochen habe nach dem Spiel gegen Dynamo Zagreb, das ich im Stadion kommentiert habe. Und wir haben ein bisschen gequatscht über den einen oder anderen. Und Michael Olise hat mir in den ersten, ich sag mal, 35 Minuten nicht so wahnsinnig gut gefallen gegen Zagreb. Und seitdem bekomme ich seit dem Werder-Spiel immer nur noch Nachrichten. Ah, der ist also nicht so gut. ich muss ehrlich sagen, mit Brian Brobbey lag ich in der letzten Folge sozusagen ein bisschen daneben, was das Länderspiel angeht. Der hat mich tatsächlich Lügen gestraft. Und Michael Olise, nicht, dass ich den schlecht gefunden hätte zuletzt. Aber es gab so Situationen, da lief er in Kimmich rein. Gab so Momente, wo er nicht abgespielt hat, den Ball irgendwie gedantelt hat und irgendwie, wo ich dachte, na, okay, vielleicht brauchst du noch ein bisschen. Ey, und dann macht er ja trotzdem 2 Tore gegen Zagreb und dann bei euch in der Konferenz ging es ja im Prinzip nur um einen Typen und die Lobeshymnen erklommen immer neue Höhen. Also das war ja, es war einfach Wahnsinn. Ich dachte auch, oh jei. Okay, geile Einschätzung von mir. Der braucht ein bisschen.
Da musst du aufpassen, ne? Weil in so einem, also wenn du da deine Spiele bei der Zone 90 Minuten vor dich hin kommentierst, da sagt man ja viel, was dann zutrifft oder was nicht zutrifft. In so einem Podcast, besonders wenn du so einen unsäglichen Partner hast wie mich, da wird man ganz schnell in eine Ecke geschoben, aus der man nie wieder rauskommt. Und zwar, wenn du dann zu irgendeinem Spieler sagst, ah, der überzeugt mich noch nicht, dass dann reflexartig kommt, oh ja, also Leute, zieht euch an und holt ihn in euer Kickbase-Team.
Genau so.
Ach Gott. Jan, was ist so deine Vorausschau? Du hast jetzt intensiv gesehen, die Bayern gegen Zagreb, was kein Gegner war, die 5 Minuten nach der Halbzeit in der Champions League mal ausgenommen. Du hast ein gutes Bild von Leverkusen. Ich bin, ich weiß es nicht. Ich formuliere es mal so, weil ich mir noch nicht sicher bin, was da jetzt passiert. Weil du hast schon gesagt, Leverkusen hat ja auch die andere Stufe gegen Feyenoord nochmal gezeigt, dass sie das können. Ich sag's mal so, wenn das jetzt 3-0 für die Bayern ausgehen sollte, weil dieses Pressing wieder so überragend greift und weil die halt defensiv jetzt schon eine andere Stabilität für den Moment als Leverkusen haben, dann sind wir halt, glaube ich, wieder ganz schnell in dem Modus, ich finde, das kann ganz schnell gehen, dass wir sagen, ja gut, das war's schon wieder. Leverkusen Eintagsfliege und jetzt sind die Bayern aber wieder kilometerweit weg, was dann vielleicht auch nicht die Wahrheit ist. Aber wenn sich der Eindruck mal festsetzt, wird es ganz schwer, die Bayern überhaupt noch zu fangen in der Saison.
Fühlt sich ein Stück weit so an, finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn sie dann Leverkusen schlagen sollten und schon 6 Punkte weg sind. Aber Also wenn ich da so ein paar Fußballfilme vor meinem inneren Auge ablaufen lasse, da laufen Boniface, Wirtz, Frimpong, Grimaldo ein paar Mal in Räume, die für sie wirklich interessant werden, am kommenden späten Samstagabend in München. Denn an Upamecanos und Kims, ja, eingepreister Risikobereitschaft wird sich auch da nichts ändern. Denn ja, das ist ja das, was bislang sich, finde ich, doch verfängt. Die Art und Weise, wie Company Fußball spielen lassen möchte, die zieht er durch. Und zwar sowas von. Und das wird ja so unfassbar geil, Schmizo, an diesem Spiel, dass du diese zwei Superkräfte, und Leverkusen ist weiterhin für mich eine fußballerische Superkraft, wenn du die aufeinanderprallen siehst und Leverkusen eben die Möglichkeit hat, sich aus diesem Druck, den die Bayern ja auch dann immer wieder aufrechterhalten, sich lösen zu können, dann ist dahinter das gelobte Land. Und dann hast du Platz ohne Ende. Also ich glaube, Mitch Weiser hatte im Joke irgendwie gesagt, na, wenn die Bayern wieder 9 schießen, denn die schießen immer so viel, dann schießen wir eben 10, denn hinten sind die nicht so dolle. Ey, also das kann tortechnisch auf jeden Fall unfassbar abgehen in der Arena da in Fröttmanning. Und das ist der Auftakt, Schmizo, der Spiele. Und dann quatschen wir in wahrscheinlich 3-4 Montagen wieder und trauen uns dann auch ein erstes richtiges Fazit zu. Der Spiele, die dann die Gradmesser sind. Danach in der Bundesliga Frankfurt. Dann in der Bundesliga Stuttgart. Und zwischendurch Champions League bei Aston Villa im Villapark. Verlieren wir später noch ein Wort zu. Und beim FC Barcelona, über den wir auch noch reden müssen, aus eher traurigen Gründen. Ja. Aber du, das sind jetzt die 5 Spiele, auf die ich wirklich richtig, richtig Bock habe, um auch zu sehen, wie schafft Bayern das in schwierigen Situationen, sich dann zu verhalten. Was macht Kompany, wie reagiert er? Denn du hattest gegen Zagreb 5 Minuten, da gab es 2 Gegentore und alle haben sich so ein bisschen gefragt, ei, okay, können sie auch 2 Gegentore in 5 Minuten fressen? Aber die Antwort war dann eben, okay, dann machen wir halt noch 6.
Ja. Vielleicht hat er Manuel Neuer ja jetzt wieder angetestet, dann nicht fit gewesen, das Spiel doch ausgesetzt. Vielleicht hat er den, wir hoffen natürlich nicht, aber noch länger nicht. Villa, Leverkusen, Stuttgart haben alle die Qualität, da richtig was reinzupflanzen, was die Bayern dann wieder ganz anders aussehen lässt. Also, ja, das wird unfassbar spannend die nächsten Wochen, du hast schon genau richtig gesagt. Ein Wort noch kurz zu dem Spiel, was ich in der Konferenz gemacht habe. Union Berlin ist wieder komplett Union Berlin. Also die spielen, wir hatten jetzt dieses eine wilde Jahr mit Volland und Bonucci und Champions League Träumen und keine Ahnung und fast wäre es im Abstieg geendet, wenn es ganz übel gewesen wäre, haben sie gerade noch so vermieden. Und jetzt ist Union aber wieder sowas von in dem Modus, der sie dahin geführt hat, wo dann dieses letzte wilde Jahr mit der Champions League gegipfelt hat. Die sind wieder sowas von gut strukturiert, die lassen sowas von gar nicht zu, die sind in jedem Zweikampf, die machen natürlich wieder Tore nach Eckbällen, das war echt brutal zu sehen. Und auf der anderen Seite, Hoffenheim, wir haben letztes Mal schon drüber geredet, nicht weil wir irgendwie nichts von ihm halten würden, aber Matarazzo, das ist alles so los dort, also der tut mir so leid, der wird da so dermaßen angezählt und scheint da so wenig Rückhalt zu haben und die waren so hilflos in dieser ersten Halbzeit. Und ja, 2-1, ehrlich gesagt, liest sich das fast noch ein bisschen besser, weil bei 2-1 denkt man immer so, da hat doch gar nicht viel gefehlt zu einem 2-2, nee. Da hat alles gefehlt zu einem 2-2. Da gab es auch überhaupt keine Chance mehr, die noch auf das geführt hätte. Und ich finde echt so, Union ist wieder ein ganz, ganz stabiler Verfolger von denen ganz oben. Ich glaube nicht, dass das wieder für Champions League reicht, aber das kann schon wieder nach Europa gehen. Das ist so irre. Das kann echt passieren mit ja, mal gucken. Platz 6, 7, selbst 5 glaube ich irgendwie nicht. Dafür ist oben zu viel Qualität. Und Hoffenheim, Jan, da gibt es genau eine gute Nachricht. Und zwar, dass die dahinter Bochum, St. Pauli und Kiel heißen.
Aber die haben alle gepunktet, Schmizo.
Ja, genau, gepunktet. Einfach. Ja, wir reden nicht von der Mehrzahl. Wenn jetzt, Jan, wenn jetzt einer von denen mal wenigstens gewonnen hätte, Bochum oder Kiel, dann würde ich sagen, so, jetzt guck mal an, Hoffenheim. Aber dann einigen die sich auch noch auf 2-2 und es bringt keinem irgendwas. Also wenn es noch St. Pauli, weil ein Punkt gegen Leipzig ist ein Bonuspunkt. Das ist wenn noch der Gewinner, aber die anderen beiden machen halt nicht wirklich den Druck auf Hoffenheim, dass die sich Sorgen machen müssten.
Ich glaube, was kein Bundesliga-Trainer hören möchte, aber du hast ihn jetzt schon ausgesprochen, ist den Mitleid. Das Mitleid, so rum ist es besser.
Ja, ist eigentlich scheiße.
Nee, das ist völlig okay. Das ist, nein. Mitleid, das man hat mit jemandem, der da an der Seitenlinie steht, denn, aber so musst du es dann ja sozusagen empfunden haben. Kein Bock auf Mitleid hat auf jeden Fall Peter Zeidler vom VfL Bochum, denn der hat anscheinend nach 15 Minuten gesehen, was da irgendwie droht und hat das erste Mal gewechselt. Da musste ich bei euch in der Konferenz so ein bisschen, schlucken, weil Maschovic nicht verletzt war, und aber ich meine, Lucia zu bringen, ging auf jeden Fall auch auf beim VfL Bochum, spricht auf jeden Fall, und das finde ich schon wieder ganz cool für jemanden, der einfach sagt, na, Minute ist mir scheißegal, ich treffe die Entscheidung, mit der ich irgendwie fein sein muss und mit der ich etwas verändere. Dann geht das Ding, genau, Bochum-Kiel spielt 2-2 aus, St. Pauli hast du angesprochen, ich flieg einmal vorbei in Heidenheim, weil da gewinnst du nicht 3-0 durch Jux und Dollerei und im Zufallsmodus. Das stößt dir nicht zu, ein 3-0 beim ersten FC Heidenheim, und was Julian Schuster und der SC Freiburg bislang abreißen, Wahnsinn. Wahnsinn.
Also völlig recht.
Denn ganz viele haben doch gesagt, Schmiso, nach Streich und diese Ära und das Erbe anzutreten, das ist so, als wenn du irgendwo auf Klopp oder auf wen auch immer folgst. Das kann nicht gut gehen. Die gehen mit großer Wahrscheinlichkeit, na, wenn nicht runter, zumindest hängen sie da ganz tief unten drin. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die nur gegen die Bayern verloren und die anderen drei Spiele gewonnen.
Das ist genau das. Ja. Das ist brutal, ne? Und die Gegner sind, wie du sagst, in Heidenheim.
Stuttgart zu Hause.
Schwersten Spiele, genau. Und sie drehen einen am ersten Spieltag ein 0-1 in 3-1 gegen Stuttgart. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, das will ich erst mal sehen. Nee, was da jetzt kommt, ist St. Pauli zu Hause, Werder auswärts, Augsburg zu Hause.
Das drei können halt
geschmeidig. Ja, gut, das könnte jetzt auch passieren, aber ganz ehrlich, da gehört jetzt nicht viel Fantasie dazu. Und die packen auf ihre 9 Punkte, die sie schon haben, nochmal 6-9 drauf. Das ist ja jetzt nicht im Fabelreich. Also ja, das ist sensationell. Das ist der stabilste Verein im deutschen Profifußball. Glaube ich schon. Da fällt mir jetzt keiner. Ich weiß, die Bayern sind 11-mal Meister geworden, weiß ich auch, aber stabil war da ganz vieles nicht. Das liegt an unglaublichen finanziellen und so powermäßigen Möglichkeiten. Lass uns ein kurzes Break machen, weil wir euch noch was zu sagen haben, bevor wir dann gleich noch schön natürlich La Liga und Premier League und noch ein bisschen die Champions League auseinandernehmen. Werbung. Denn Leute, jetzt ist es dann wirklich soweit. Es ist am Donnerstag, der 27.09.
Freitag, Schmiso, es ist der Freitag.
Oh, es ist der Freitag. Ach, ich bin schon wieder.
Ey, du hast natürlich den Tag vor anderthalb Jahren rot im Kalender angestrichen und jetzt machst du den Donnerstag draus, Alter.
Wie komme ich denn eigentlich auf Donnerstag? Du hast völlig recht. Es ist auf jeden Fall der 27. Leute, ja natürlich, also come on, der Donnerstag ist ja nur der kleine Bruder von einem Freitag, als würde EA eine neue Ära nicht an einem Freitag selbst einläuten. Ein paar, vielen Dank übrigens für eure Nachrichten, haben es offensichtlich schon gespielt, weil sie sich die Ultimate Edition mit Early Access geholt haben. Denen scheint es Spaß zu machen. Alle anderen, die irgendeine Anmerkung haben, ich habe zum Beispiel schon eine bekommen, da habe ich leider einen Namen verkackt, muss ich mir ankreiden. Ja?
Welche?
Verrate ich jetzt nicht. Okay. Aber Leute, meldet das gerne und ich versuche mich darum zu kümmern, dass wir das, es ist ein Bremer Spieler, einem ist es schon aufgefallen.
Der heißt nicht Daksch, Duksch, nicht Daksch, Schmiesemann.
Genau der war's. Nee, es war Michel Weiser, den ich weiter ausgesprochen habe oder so ähnlich. Nein, jetzt hör auf, Jan, am Freitag ist es soweit, wir wussten alle immer, dass es der Freitag ist, 4 Tage, dann gibt's EA Sports FC 25, ihr könnt's euch überall kaufen, ihr könnt's runterladen und es gibt ja auch ein bisschen was Neues, 5 gegen 5, Rush-Modus, also Kleinfeld, Fünfer-Team aufbauen und dann gegen die ganze Welt, gegen Kumpels, Karrieremodus, gegeneinander spielen und der FCIQ. Und das wird das sein, Leute, ich verspreche euch, wir werden es irgendwann spielen, womit ich Jan Platte richtig auseinandernehmen werde. Denn das neue KI-Modell, gespeist aus realen Daten, macht euer Team einfach realistischer, besser. Ihr könnt die Taktiken und Spielerrollen besser anpassen und beeinflussen. Und da wird Jan Platte richtig leiden, weil da werde ich mich reinfuchsen. Und wenn wir dann das erste Mal gegeneinander FC 25 spielen, dann wird er richtig auseinandergenommen.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Schiss, aber 5 gegen 5 bringt mich ins echte Leben. Und du hattest vorhin schon von ihm einen guten Rat hier abgeholt letzte Woche. Ich spiele manchmal mit Didi Hamann 5 gegen 5 in der Halle. Also in Wirklichkeit, nicht virtuell. Und ich werde Didi einfach nächstes Mal, falls er mal wieder vorbeikommt, fragen, was ich denn gegen dich machen soll, wenn er dann irgendwie auch einen kleinen Tipp für mich hat. Für genau diesen Rush-Modus. denn ich meine, du wärst natürlich, du bist immer fürs Großfeld geboren, Schmi. So jemand mit so einer Pferdelunge. Du würdest wahrscheinlich, wenn du wirklich echten Fußball spielst, würdest du wahrscheinlich 14 Kilometer laufen in 90 Minuten. So schätze ich dich ein. Ich bin eher im Kleinfeld zu Hause.
14 Kilometer in einer Saison laufen. So sieht's aus.
5 gegen 5 Rush-Modus. Das ist auf jeden Fall das, was bei mir hier und den Kindern, ich glaube, meine Frau, na, mal gucken, ob wir sie dazu kriegen, dass sie auch mal mitspielt, aber sehr viel gezockt wird. Und ey, ich bringe mich in Form, ich schwör's dir. Und irgendwann macht's Schwuppi und dann guckst du mich mit großen Augen an. Niederlage.
Ich werde mich so ready machen. Vielleicht gehe ich nochmal ins Trainingslager mit meinem Neffen. Der spielt das Spiel auch seit Jahren. Und ich habe ihm bisher nur 3 Spiele genehmigt und meine Bilanz ist 3-0 gegen ihn. Und deswegen möchte ich eigentlich immer nicht gegen ihn spielen, weil ich ihm dann immer sagen kann, ich habe eine 100% Siegquote gegen dich. Weil ich habe schon Sorge, dass es irgendwann die erste Niederlage setzt. Aber vielleicht gehe ich mit ihm ins Trainingslager und dann werde ich dich richtig filetieren, mein Lieber. Leute, das Warten hat ein Ende. Holt euch das Ding gerne ab. Freitag, dem 27.09. EA Sports FC 25. Ihr könnt es natürlich auch jetzt schon vorbestellen oder jetzt schon die Ultimate Edition holen. Link dazu ist in den Shownotes.
Freitag. Werbung.
Ja, eine neue Ära FC 25. So. Und jetzt, Jan, hast du die große Aufgabe. Ich war ja im Urlaub, ich war ja in Österreich. Ich habe ein bisschen was geguckt natürlich von der Champions League, weil mich das Format, das Neue natürlich interessiert hat. Und ich sehen wollte, was macht denn Real mit Stuttgart? Sie machen immer das Gleiche, sie gewinnen am Ende. Liverpool hat einen guten Auftakt gehabt mit einem 3-1. Und die Bayern haben 9 Kisten gemacht. Insgesamt, wir haben ja jetzt keine Gruppen, die wir abarbeiten könnten und sagen können, oh, das war überraschend. Also deutschen Teams durch die Bank weg, sich gut geschlagen. Das kann man, glaube ich, echt so sagen. Leipzig, bitter, aber bei Atletico, mein Gott. Stuttgart finde ich Top-Auftritt, aber Real hat halt einen Pakt mit dem Teufel. Was ist dir sonst hängen geblieben? Und kannst du schon irgendwie diese Liga-Phase greifen? Also hast du da schon irgendein Gefühl? Was heißt denn das jetzt, dass Zagreb direkt mal -7 Tore und 0 Punkte hat? Oder heißt das alles noch gar nichts? Ich muss mich noch reinfinden in diese Champions League.
Es heißt auf jeden Fall, dass sie nicht mehr den Trainer haben, der gegen die Bayern auf der Bank saß.
Oh ja, also, hast du recht.
Der ist dann sozusagen zwar noch mit nach Hause gefahren, aber durfte am nächsten Tag dann nicht mehr das Training leiten, Herr Jakirovic. Ich habe tatsächlich, Schmizo, jetzt wo du es ansprichst, nicht einmal in irgendeine Tabelle geguckt und habe geguckt, okay, wer steht denn jetzt eigentlich wo?
Jetzt Preisfrage für dich.
Ja, geil.
Kriegst du die Top 3 hin? Also eins ist einfach.
Eins ist einfach, das sind die Bayern.
Ja.
2 Leverkusen.
4-0. Ja, fast. 3. Aber ich habe mir gedacht, die 2 kriegst du hin. Und der andere, das ist halt schon völlig random. Es ist Celtic Glasgow
durch
das 5-1 gegen Slovan Bratislava.
Ja, mit Arne Engels, der einen Elfmeter verwandelt hat im
Celtic
Park, der Ex-Augsburger, und der gesagt hat, vor so einer Kulisse hat er noch nie gespielt. Ja, ich finde, dass man viele Geschichten so rundherum, genauso wie Engels und wie war es da, das erste Mal Champions League zu spielen und so, aufgegriffen hat. Es war an so vielen Orten was los. Es war eben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag was los. Overkill, immer mal wieder ein Thema. Rodri, der auch gesagt hat, ey, irgendwann fangen wir an zu streiken. Das ist alles völlig logisch, dass man auf verschiedene Themen dann sozusagen in diesen neuen Champions League-Sack wirft und auch drüber diskutiert. Mir hat es aber gut gefallen, weil es einfach 3 Tage echt geilen Fußball gab, also interessanten Fußball gab. Dortmund hat mich dann natürlich interessiert, die auch echt lange gelitten haben in Brügge und dank Jamie Gittens das Ding auf ihre Seite gezogen haben.
Und alle 3 Tore in Halbzeit 2. Leverkusen hat es genau umgekehrt.
Ab 75. gehabt. Oder so, ne? Genau.
Ja ganz spät.
Leipzig ein bisschen geguckt, die haben sehr gut angefangen, aber dann hat Atletico auch richtig gut Fußball gespielt. Mhm. Und das war, glaube ich, am Ende okay, dass sie da mit der knappen Niederlage rausgegangen sind. Leverkusen hat mich schwer beeindruckt, was Boniface da macht vor dem zweiten Tor, dieser Pass,
einfach
Irrsinn.
Ja, Trigorowski, sehr geil. Ja, ja.
Genau, Flo Wirtz war fantastisch. Und dann spielst du so ein Stadion leise, was eigentlich als auch eines der heißesten, der heißblütigsten irgendwie bekannt ist. Und das ist schon geil zu sehen, wie sich dann eben der deutsche Meister da auf der neuen Bühne schlägt. Es gab, ja, Liverpool hast du angesprochen, so verschiedene andere Clubs, wo ich mir dann Highlights angeguckt habe. Ich glaube, Juve ist ganz gut gestartet. So grundsätzlich.
Es gab eine dann doch Überraschung, Jan, wenn ich eine vergesse, Leute, schreibt es uns gerne. Das soll ja hier auch ein Mitbach-Podcast so ein bisschen sein. Der FC Barcelona holt sich in Monaco die erste Niederlage unter Hansi Flick. Klar, das ist ein 2-1, das ist jetzt noch nicht wild oder so, aber das ist dann schon interessant. Ich habe sonst nichts, wo ich sage, oh, das ist ja unglaublich. Also klar ist irgendwie krass, dass die Bayern 9 Dinger machen, aber so ein richtiges Ding, es sortiert sich schon wieder, abgesehen, okay, Man City hat 0-0 gespielt, da war der Gegner aber auch Inter, wenn ich jetzt nicht völlig von der Rolle bin. Das ist immerhin ein Finalteilnehmer des vorletzten Jahres, bin ich da richtig? Vorletzten Jahres müsste ja gewesen sein. Ja, Barcelona, davon habe ich ehrlich gesagt nichts gesehen, da habe ich nur das Ergebnis wahrgenommen. Weißt du, was bei denen schiefgelaufen ist gegen Monaco?
Schiefgelaufen ist, dass Eric Garcia ganz früh vom Platz geflogen ist. Mit einer roten Karte, die einem Pass, der ziemlich riskant war, von Marc-André Ter Stegen resultiert ist. Und dann hat Lamine Yamal Sachen gemacht und nochmal ausgeglichen. Aber letztendlich hat Monaco das dann in Überzahl ganz okay, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, runtergespielt und nicht ganz unverdient 2-1 gewonnen. Ja.
Dann lass uns doch direkt den Sprung weiter in La Liga machen, oder? Wenn wir schon beim FC Barcelona sind, weil es da natürlich ganz, ganz, ganz bittere Nachrichten von Marc-André Ter Stegen gibt.
Ja, gestern im Spiel bei Villarreal, das Barça 5-1 gewonnen hat, wobei man ehrlich sagen muss, es hätte aus 6-6 ausgehen können, hat er sich...
Schon, oder?
Es war Wahnsinn. Ne? Er hat wirklich auch gut Eindruck gehalten. Also dieser Fehler gegen Monaco hat ihn dann irgendwie nicht wahnsinnig lange beschäftigt, hat das 2-2 verhindert. Nach zwei Toren von Lewandowski haben sie sich einen gefangen. Barca, das hinten auch ein bisschen offen war. Und dann Nicolas Pepe, der auf Ter Stegen zuläuft, das 2-2 eigentlich machen kann, den hält er und die anschließende Ecke oder kurz später eine Ecke, auf jeden Fall ist es gewesen, die er sich fängt. Und dann landet er so unglücklich auf dem rechten Knie.
Oh Jan, und jetzt kriege ich es gerade. Ich habe extra die ganze Zeit die Seite offen gehabt. Die Ter Stegen-Diagnose ist schon da.
Ja.
Und er hat sich wirklich die Patellasehne gerissen und heute schon OP. Boah, das ist natürlich, ich kann das gar nicht, also das ist so unsagbar bitter. Zum einen natürlich für Barcelona, aber sorry, als Deutscher denke ich natürlich vor allem an die Nationalmannschaft. Ich leide bei ihm besonders mit, weil er hat 100 Jahre hinter Manuel Neuer zugucken müssen, länger als jede andere Nummer 2 Geduld bewiesen. Jetzt soll endlich seine Zeit kommen. Ey, und jetzt ist die restliche Saison raus.
Ja, genau. Das Problem ist an der Geschichte, eines der Probleme, würde ich sagen, dass er eben an dem Knie auch schon operiert wurde, auch an der Patellasehne. Weißt du, 2020, 2021 hatte er schon Eingriffe am Knie und man kann ihm wirklich nur wünschen, dass das jetzt gut klappt mit der OP und dass er dann einfach den Weg einschlägt, beispielsweise wie Thibaut Courtois, der ihm gestern Abend, meine ich, sofort eine Nachricht über die sozialen Netzwerke auch geschickt hat und gesagt hat, wie sehr er mitleidet. Der hat es ja genau zum ähnlichen Zeitpunkt, vergangene Spielzeit mitgemacht, sich da das Kreuzband früh gerissen, raus gewesen, um hinten raus die letzten 4 Ligaspiele noch mitzunehmen und eben in der Champions League nur das Finale zu spielen. Und der weiß eben so genau, wie sich genau sowas anfühlt. Bei ihm war es ein Kreuzbandriss, jetzt ist es eben die Patellasehne, die gerissen ist. Und das trifft Barcelona so wahnsinnig doll, Schmizo. Denn er ist ihr Kapitän, es gibt nicht wirklich Ersatz. Und die haben ein Riesenproblem jetzt, der FC Barcelona. Die haben noch 18 Spieler im Kader. Und davon sind 4, 5 dabei, wo wir beide und vor allen Dingen du, weil du nicht so häufig mit Barca zu tun hast, erst nochmal kurz gucken musst, wer war das nochmal? Und das ist wirklich, also auch für Hansi Flick, ultra bitter.
Ja. Was machen wir jetzt da im Tor? Jan, wir haben vorhin ganz kurz schon drüber geredet und wir haben beide relativ schnell Nübel gesagt, ne, was die Nationalmannschaft angeht.
Ja. Tolle Saison gespielt in Stuttgart. Sehr gefestigtes Umfeld. Strahlt was aus, ist nicht ganz fehlerfrei, natürlich auch in der Art und Weise gewesen, wie er das auch in der letzten Saison hier und da dann gespielt hat. Aber ich finde das Gesamtpaket gut. Und jemand wie Oliver Baumann, der sich, glaube ich, in der Nationalmannschaft auch wirklich nie, natürlich nicht, was hat zu Schulden kommen lassen, sondern einfach seine Rolle, wenn er denn mit durfte, da sehr gut ausgefüllt hat, den sehe ich da nicht so wirklich als Platzhalter, weil bei ihm ist es in Hoffenheim gerade unruhig. Jetzt kann man auch von Wohlfühloase DFB dann vielleicht sprechen oder so. Aber mir fällt kein anderer ein, außer Alexander Nübel. Trapp ist verletzt aktuell. Mhm. Atubolu. Genau.
Frankfurt spielt ja Atubolu gerade noch ganz, ganz jung, mega physisch. Richtig. Manchmal noch ein bisschen roh, so gefühlt. Ne? Aber das ist ja jetzt die Frage. Ich meine, mein Nübel hat ja auch ein Alter. Ne? Also Baumann wäre natürlich so eine Variante. Der ist mein Jahrgang. Das heißt, der ist 34. Das wäre halt so ein bisschen die... Da machst du dich jetzt nicht groß angreifbar oder so, aber für mein Gefühl, Nübel, gutes Alter, 6 Jahre jünger, so Ende 20, für einen Torwart ja immer noch relativ jung.
Ist der 28?
Ja, ist
Nübel 28?
Ja, genau. Ich glaube, der hat jetzt, ja, oder hat der nicht jetzt irgendwie, jetzt muss ich mir kurz aufmachen, ob ich, hat der nicht jetzt dann die Tage Geburtstag oder so? Der hat nächsten Montag Geburtstag. Guck mal, dem können wir nächste Woche den Nübel gratulieren. Da wird er 28.
Okay. Ja. Ich finde das Gesamtpaket bei ihm am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wird natürlich die Frage sein, Schmiso, wenn er das jetzt herausragend macht, wie dann der Wechsel wieder zu Marc-André Ter Stegen gelingt. Aber ich finde auch, dass Ter Stegen sich Kredit verdient hat über die Art und Weise, wie er in den letzten Jahren mit seiner Rolle umgegangen ist. Und wenn er wieder auf dem Niveau ist, was er in den 10 Jahren jetzt bei Barca ganz sicher 9 3/4 Jahre hatte. Ab und zu gab es einen Aussetzer, der menschlich völlig normal und auch immer zu verzeihen ist. Wenn er sein Niveau dann aber wieder hat, dann bin ich definitiv dafür, dass der seine Zeit in der Nationalmannschaft auch noch bekommt.
Hundertprozentig. Da bin ich genau bei dir, weil ich finde schon, Nübel, tolle Entwicklung und war ja schon immer auch ein Riesentalent. Den haben die Bayern nicht umsonst so jung aus Schalke damals geholt, aber von der jetzigen Qualität und was er schon geleistet hat, ist ja nochmal was ganz anderes bei Ter Stegen. Ich finde auch, dass das steht ihm einfach zu. Krass ist, jetzt wo ich mir den Kader gerade aufgemacht habe, ne, also wir reden ja von jetzt der nächsten Länderspielpause, ist ja gar nicht mehr weit weg.
Oktober, ne?
Die ist Mitte Oktober. Jetzt habe ich nochmal hochgescrollt. Okay, jetzt bin ich gar nicht sicher, weil ist der überhaupt schon raus? Nee, der ist ja wahrscheinlich noch gar nicht raus. Also beim letzten Kader waren die Torhüter Baumann, Nübel, Ter Stegen. Übrigens hätte ich jetzt auch gar nicht so auf der Pfanne gehabt, aber macht ja irgendwie Sinn mit ewig neuer Ter Stegen. Baumann und Nübel haben beide original 0 Spiele für den DFB. Ne? Das heißt, wir werden sehr, sehr wahrscheinlich einen Debütanten sehen.
Ja, zu 100%. Oder fällt dir jemand ein, der schon Länderspiele hat?
Ich überlege gerade.
Also ich meine, Trapp wird erst fit wieder nach der Länderspielpause, habe ich jetzt heute irgendwie nochmal gesehen.
Ja, und aus der kalten Hose da auf einmal ins Tor, das wäre ja auch leistungsmäßig kaum zu verargumentieren. Ich überlege gerade, ich meine, der hat auch nie ein Nationalmannschaftsspiel gemacht,
vielleicht,
oder?
Ja, ich weiß es aber auch nicht genau.
Jetzt muss ich gucken. Nee, hat er nie. Ich habe es gerade hier nebenher offen. Er hat nur mal für die U-Mannschaften gespielt. Der war irgendwann mal mit im Kader. Ich weiß gar nicht mehr wann bei Nübel, aber ich erinnere mich auch an kein Länderspiel. Also ja, da werden wir einen Debütanten kriegen. Und ja, das Wichtigste ist gute Besserung, Marc-André Ter Stegen. Und dann sind wir uns ja schon mal einig, der soll seine Chance auf jeden Fall nochmal kriegen, weil wir einfach hoffen, dass er wieder komplett gesund wird.
Ganz kurz noch der Schwenk, Schmiso, zu Barca, weil die haben eben mit Iñaki Peña jetzt einen Ersatzkeeper, der da maximal geduldet ist. Und der ist ausgeliehen gewesen mal an Galatasaray, da hat er nur ein paar Spiele gemacht. Und das wird wirklich auch interessant, wie sie das machen, weil fällt dir spontan ein Keeper ein, der aktuell vereinslos ist, wo du sagst, okay, den kann Barca sich ohne Bauchschmerzen holen? Die Eins ist Keylor Navas, bei allen, die jetzt gerade sich sozusagen damit beschäftigen, was auch so das Renommee angeht. Aber du kannst ja keine Real Madrid-Legende, mal abgesehen davon, dass der nicht kommen würde, zum FC Barcelona holen. Und dann hast du so ein paar Typen wie Edgar Badia oder Jordi Masip, das sind immerhin Katalanen, einer auch mit Barca-Vergangenheit, aber die sind auch ein paar 30. Ja, ich habe heute Morgen mal ein bisschen die spanische Sportzeitschriftenlandschaft durchforstet, weil mich auch interessiert hat, wer ist es denn? Und da tauchen Namen auf wie Jerzy Pawlenka, Loris Karius, also nur als Keeper, die aktuell ohne Verein sind. Ich meine, David De Gea, hat der nicht nach Man United letztes Jahr sozusagen ein Sabbatjahr eingelegt, weil der keinen Verein gekriegt hat? Der ist jetzt wieder untergekommen bei der Fiorentina, meine ich. Aber letztes Jahr war der ohne Verein. Und wenn du so jemanden gehabt hättest jetzt, dann hättest du zum Hörer greifen können und sagen können, David, wäre cool, wenn du es irgendwie machst. Aber, jetzt, also
der ist aus der Atletico-Jugend. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Pain gibt, aber das ist sicher nicht wie mit Real. Ja, aber du hast recht, da müssen sie wahrscheinlich noch was, gut, das ist ja ich meine, mit Spieler einkaufen und dann registrieren hatte Barca ja noch nie ein Problem. Insofern werden sie da irgendeine Lösung finden. Oh Mann. Ja, spannend. Gewonnen haben sie trotzdem. Ter Stegen-Verletzung war ja auch erst relativ spät. Jetzt hilf mir, Jan, weil du schon wieder gesagt hast. Hat
Peña gespielt, aber Ende erste Hälfte war die Verletzung.
Stimmt, genau, war ja in der Nachspielzeit, erste Halbzeit, genau, bei dieser Flanke. Sag mal, wie heißt er denn? Der heißt ja nicht auch Torres oder so, der da im Mittelfeld gespielt hat? Richtig geil.
Super geil.
Ja, den kannte ich noch gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, es spielt auch ein Dominguez in der Innenverteidigung und fragt mich jetzt nicht zu dessen fußballerischer Vita. Ey, das ist Wahnsinn, was die da machen und welche Jungs da rumlaufen. Gerard Martin verteidigt auf links, bevor dann Balde, glaube ich, wieder reinkommt. Das ist absurd gut. Also, was da auch von der Bank kommt. Wir hatten es, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge schon davon, Schmiso, es ist aus der Not geboren, dass sie eben auch auf diese Jungs setzen müssen. Aber es ist ein geiles Bild gewesen. Dreifachwechsel, zweite Hälfte. Und es kommen, unter anderem kommt Kubasi, kommt rein, und Casado, die ja eigentlich schon als Stammkräfte irgendwie in das Allgemeinwissen so reingekommen sind.
Ja, Kubasi auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Und man dachte so, ach, an die habe ich mich doch schon gewöhnt. Und wer geht jetzt runter? Und dann gehen halt irgendwelche anderen aus dem eigenen Nachwuchs runter und die beiden ersetzen sie dann. Und allen voran, und das ist so eine Parallele, ich glaube, Real Madrid können wir eigentlich heute so ein bisschen schleifen lassen, auch wenn sie jetzt zum, ich glaube, 38. Mal in der Liga ungeschlagen geblieben sind. Es gibt eine geile Parallele, und das ist, wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch gerne an. Lamine Yamals Pass auf Rafinha vor dem letzten Tor. Und
ein Modric-Pass nur mit links.
Ein Modric-Pass mit links, genau. Es ist unfassbar geil. Und Vini Junior hatte das als Joker. Tag zuvor gegen Espanyol, da lag Real 0-1 hinten, auch gemacht. Und hat das Ding genauso auf was Rodrigo, auf Rodrigo vorbereitet. Und es war, also es ist einfach geil zu sehen, was da diese Typen machen. Das läuft alles auf einen wunderbaren Klassiko Ende Oktober hinaus. Sofern Barca das irgendwie aufgefangen bekommt mit Marc-André Ter Stegen. Und leider, Schmiso, und da sind wir jetzt in deinem internationalen natürlichen Habitat, reden wir auch bei Man City über eine Verletzung, deren Ausmaß wir, meine ich, noch nicht kennen. Aber ich habe mir das Spiel gestern ganz angeguckt, Man City gegen Arsenal.
Guckt
und
euch das an hier. Joan Plaka leitet selbstständig über zu John Plate.
Das ist ein genau fließender Übergang gewesen.
Es ist sensationell.
Das ist wirklich ein fließender
Übergang. Wie hier die Drähte im Sportuniversum heiß laufen zwischen Spanien und England. Das war immer der Plan, dieses Lauschangriff FC. Ja, du hast schon das dickste Ding. Du hast sogar geilerweise mehr gesehen als ich, weil ich ja gestern wieder NFL-Duty logischerweise hatte. Ich habe natürlich reingeguckt. Ich habe das Ende der ersten Halbzeit gesehen. Dann musste ich so langsam mal rüber in den Sender. Es war wieder ein rastloses, ein geiles Spiel. Und das dickste Ding, Jan, das Ergebnis 2-2 mal beiseite, weil das macht völlig dumme gelb-rote Karte wirklich von Leandro Trossard für Arsenal, als sie 2-1 in Führung sind, ist für mich auch ganz klar eine zweite gelbe, völlig bescheuert, was er da macht. Aber das, was drüber steht, du hast ja schon angeteased, Rodri, das ist der wichtigste Mann hinter Pep Guardiola bei Manchester City. Ja, ich ziehe ihn sogar noch vor Erling Haaland, den Streit nehme ich gerne mit jedem auf. Ich glaube, jeder, der sehr viel City sieht, wird es ähnlich sehen, weil sie haben ihre Dinger mit Rodri auch schon vor Haaland gewonnen. Und ohne Rodri, letztes Jahr übrigens, 4-mal in der Liga, 3 Niederlagen ganz hinten raus, als sie ihn mal geschont haben. Also da war er gesperrt in den 3 Spielen. Ganz hinten raus haben sie dann noch 1-mal ohne ihn gewonnen. Aber that's the man. Und da gibt es auch keinen anderen. Und wenn der jetzt länger ausfällt, so ganz komisch bei einer Ecke eingelaufen und dann irgendwie, ich glaube, eher im Rasen hängen geblieben. Ich glaube, das war gar nicht der Kontakt von Thomas Partey, so wie ich es gesehen habe. Der neben ihm dahergelaufen ist, der Arsenal-Sechser. Das ist eine Katastrophe. Also das kann alles umwerfen. Ich habe ja City nochmal als Meister getippt, aber das würde ich immer, also wenn Rodri jetzt, was ich natürlich gar nicht hoffe, aber ein halbes Jahr ausfällt oder was weiß ich, wenn das mit dem Knie was ganz Schlimmes ist, dann drehe ich das alles zurück, weil ich traue Pep alles zu. Aber der hat sich so auf Rodri committed. Das kann selbst der nicht so schnell umdrehen, dass es in der Premier League nicht ein paar Mal unerwartete Punktverluste geben wird.
Aber vorausgesetzt, der fällt wirklich lange aus. Stellst du dann Gündogan auf die Position wieder? Hast du schon irgendwelche Gedankenspiele? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe auch überlegt, weil Kovacic natürlich für ihn kam, was machst du dann? Aber er ist nicht ersetzbar, aber er wird sich was einfallen lassen müssen.
Er muss dann wahrscheinlich mehr auf eine Doppel-6 gehen, aber ich wäre da ehrlich gesagt gar nicht bei Gündogan, sondern ich wäre am ehesten dann bei Mateusz Nunez. Nicht, dass das genau der gleiche Typ ist, aber das ist der, es hat einfach niemand diesen Körper gepaart mit dem Spiel von Rode. Also auf der Welt hat das keiner und im City-Kader damit natürlich auch nicht. Aber das wäre so der für mich, der da, Typ Arbeiter. Wir haben vorhin bei Leverkusen drüber geredet. Dieses Andrich Palacios-Gehen, das hat Mateusz Nunez lange gelernt in Portugal und dann bei Wolverhampton verfeinert. Der hat das für mich am ehesten. Das wäre wahrscheinlich der Mann, der das regeln müsste sozusagen.
Grundsätzlich, da du Arsenal auch so viel gesehen hast, wundert dich das noch, wie die in Topspielen auftreten, in diesen Spielen, wo mutmaßlich dann auch der minimale Vorteil in Sachen Meisterschaft auf die eigene Seite gezogen werden kann? Denn die Beschwerden von Man City jetzt auch nach dem Spiel waren unüberhörbar. Man spricht da eben von diesen dunklen Künsten, die die Gunners mittlerweile beherrschen. Dieses Zeitspiel, klar, eine Halbzeit in Unterzahl ist dann eben auch extrem. Aber ich glaube, die hatten, also da ging ja gar nichts mehr. Hast du das Torschussverhältnis gesehen? Ich glaube, in Durchgang 2 war es 27-0. Also es gab nicht eine Offensivaktion mehr von Arsenal im zweiten Durchgang.
33 Torschüsse hat City am Ende zu 5.
Ja. Und 79% Ballbesitz sind es dann, glaube ich, auch. Genau, also Arsenal hat wirklich ja gar nichts mehr gemacht. Wundert dich das? Oder ist dieser Pragmatismus, den man hier und da auch sieht, ich meine neulich, als sie gegen die Spurs gespielt haben, ohne Declan Rice, ohne Ødegaard, ja, ja, dann wird auch ein ziemlich klarer, einfacher Fußball gespielt. Sie verteidigen großartig. Und sie haben, ich habe mich so ein bisschen ans Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid erinnert gefühlt. Das auch nicht unähnlich gemacht. Und ich würde sagen, sogar ein bisschen besser Arsenal als Real Madrid, weil sie haben kaum Torchancen zugelassen. Also Man City war mau, trotz 27 Abschlüssen in Durchgang 2.
Was eigentlich krass ist, ne? Also die Qualität, da kannst du jetzt mehr zu sagen, wie die war, aber das Tor fällt ja dann auch aus einer kurz ausgeführten Ecke, ja, wo sie einfach alles in den Strafraum packen, 90+7 oder 8 oder was war es, ja, ultra spät von John Stones dann. Ich bin großer Fan von einen Plan zu verfolgen, aber das hat Arsenal jetzt sowas von bewiesen, dass sie das tun und dass sie ganz klar an Arteta glauben. Ich finde es dann, das ist der nächste Schritt. Sie haben es jetzt dreimal mit riesigem Anlauf versucht, so an City vorbeizusprinten. Sie sind jedes Mal hinten raus noch kassiert worden. Und dann musst du halt ein bisschen was verändern und dann sagen, ey, lasst es uns zumindest nicht mit 0-6 Punkten gegen City wieder in diesen direkten Duellen verlieren. Und dann ist ein 2-2 im Etihad halt total fein. Ja. Besonders wenn du eine ganze Halbzeit in Unterzahl spielst. Und ich hätte sozusagen auch lieber gesehen für die Spannung, weil ich immer noch glaube, dass City, die Rodri-Sache jetzt nochmal ausgeklammert, das müssen wir ja alles noch sehen, was da kommt, dass City dann schon der gefährlichere ist im Vergleich zu Arsenal. Die werden diesen kleinen nächsten Schritt brauchen, gar nicht fußballerisch, sondern genau das, was du sagst, Pragmatismus an der richtigen Stelle. Das hat halt ein bisschen gefehlt. Es gab den einen Weg, wenn der nicht funktioniert hat für Arsenal, dann gab es auch keinen zweiten. Was kein Vorwurf ist, sondern nur eine Feststellung. Und deswegen finde ich es cool, dass Arteta daran jetzt schraubt.
Was ich cool finde, ist, dass sie Standards auch so unfassbar im Programm haben, dass die Ecken einfach immer so kommen, wie sie kommen sollen. Oder immer ist tatsächlich ein Stück übertrieben möglicherweise, aber also Gabriel vor seinem Tor hat ja genau die gleiche Szene schon einmal.
Ja,
es gibt den Block von Martinelli, alles ist eingespielt und der Ball kommt immer dahin, wo er hin soll. Ich finde es fantastisch, dass eben auch ein Team, das so viel fußballerische Qualität hat, sich genau eben auch dieser Spielsituation des kleinen Mannes auch annimmt und sagt, ne, ist uns wichtig und führt im Zweifelsfall, vor allen Dingen in so engen Spielen, zum Erfolg.
Ja, mein Lieber, dann haben wir schon wieder eine Stunde durch. Lass uns nur noch kurz den Blick machen, auch wenn es, oder? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht irgendwo abgesägt, aber ich glaube, wir sind smooth durch alles
durchgeritten. Ich wollte gerade noch viel, viel mehr sagen, aber
gut, dann mach einfach weiter.
Du gehst schon mal zum Bahnhof, richtig?
Ich gehe schon mal Richtung Zug, das stimmt. Ich habe Zug. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir uns Mittwoch sehen, mein Lieber. Da ist in Düsseldorf das Launch-Event von FC 25. Mal gucken, wen wir da so treffen, was wir da so erleben an diesem Abend. Wir werden euch natürlich nächsten Montag ein bisschen davon berichten. Ich habe am Samstag, bevor ich mich dann auch sehr auf Bayern gegen Leverkusen freue, ich habe Freiburg gegen St. Pauli in der Konferenz. Ich werde deine Lobeshymne im Ohr haben und versuchen, die reinzutragen. Und 18:30 werde ich dann ein sehr kritisches Auge auf Michael Olise haben.
Ich gucke am Freitag erstmal nicht kritisch, aber interessiert auf das, was Nuri Sahin mit dem BVB macht. Zu Hause gegen den VfL Bochum.
Da muss auch eine Reaktion kommen, aber was für eine.
Ich bleibe in Nordrhein-Westfalen von Mittwoch bis Freitag und dann bin ich auch gespannt, wie das da wird zu Hause gegen Bochum. Ja, das steht bei mir an. Und dann Derby Madrileño, wer Bock hat, später Sonntagabend, Real Madrid gegen Atletico, ist auch was, was man sich durchaus angucken kann.
Also, dass auf dem Hauptscreen die NFL läuft, ist ja eh klar, aber ihr dürft natürlich gerne auf dem Second Screen dann, doch wirklich, das ist geiler Fußball, ich guck's doch auch sau gerne, auch wenn es leider zeitbedingt meistens nur zur Zusammenfassung reicht, die La Liga ist schon eine ganz, ganz feine Liga. In dem Sinne, John Plate, John Plaka, ich bedanke mich sehr.
Herr Schmidt-Sommerfeld.
Und auch bei dir, Jan Platte. Es war wieder schön.
Sehr schön. Tschüss.
Wir hören uns nächsten Montag. Ciao, ciao.